Hallo Freunde des gepflegten Audiokommentars. Ich bin der Sepp von planeteturnia.de und begrüße euch zu unserer fünften, ja, wie soll ich sagen, Parallelbesprechung einer Masters of the Universe Revelation Folge. Und ganz klar, bei mir ist natürlich auch wieder der Manuel.
Ja, herzlich willkommen. Hi Sepp. Schön, dass du hier wieder mit mir dabei bist. Und an dich natürlich ein Hallo, lieber Zuschauer und lieber Zuhörer. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist, um hier gemeinsam mit uns Masters of the Universe Revelation anzuschauen. Und wir haben heute, Sepp, wie kann man es ausdrücken? Das kleine Finale?
Halbfinale sozusagen.
Ja.
Genau. Weil wissen ja, fünf Folgen sind bisher da. Weitere fünf Folgen folgen von der ersten Staffel, bis sie vollendet ist. Also, ja, die Hälfte haben wir dann durch von dieser Staffel. Und dann müssen wir auf die nächsten warten.
Das stimmt, das stimmt. Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Und ich habe so diese Befürchtung, dass die heutige Episode mit einem Cliffhanger enden wird.
Nein.
Und wir quasi in die Tischkante beißen werden. Keine Ahnung. Na, super. Nein, wird ja alles aufklären.
Ich bin sicher, am Ende wird alles wieder so sein wie früher und alle Fragen sind beantwortet.
Na gut, dann sind wir mal gespannt. Ja, gibt es noch einleitende Worte, Sepp, oder soll ich mal die technische Seite mal erklären?
Ja, einleiten könnte man vielleicht noch sagen, wo wir uns gerade befinden, nämlich in Preturnia, was zugleich die Vergangenheit von Eternia und der, sagen wir mal, Himmel ist. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Niemand hätte jetzt eine Himmelsdimension sehen wollen, wo alle nur mit Engelsflügeln auf Wolken rumtanzen. Insofern ist es gar nicht so doof, die Welt von Eternia darzustellen aus früheren Zeiten, als dort im Grunde noch alles heile war. Damals gab es ja noch nicht die helle und die dunkle Hemisphäre des Planeten, sondern alles war noch ein Kontinent, sehr paradiesisch. Die drei Türme von Eternia standen noch mehr oder minder im Zentrum des Ganzen. Ja, ich finde, das ist eine schöne Idee, um den, sagen wir mal, Masters Himmel darzustellen. Und wir haben es am Ende von Folge 4 gesehen, als unsere Truppe dort ankommt. Sie haben gerade erst Orko verloren. Da begegnen sie Prinz Adam. Was für ein Cliffhanger.
Absolut. Und wir haben in der letzten Folge nicht nur Subturnia das erste Mal in einem Cartoon gesehen, sondern jetzt auch Preturnia das erste Mal quasi in Bewegtbildern.
Ja, wobei wir haben Preturnia schon im 2000X Cartoon gesehen, so zur Zeit von King Grayskull. Und damals wurde nur nicht allzu viel von der Landschaft gezeigt. Damals haben wir gesehen, wie Castle Grayskull in damaliger Zeit noch ausgesehen hat. Aber ja, ich kann es schon voraussagen. Ich denke mal, die meisten von euch, liebe Hörer, wissen es schon. Wir werden ganz viele Auftritte hier jetzt erleben von, ja, das möchte ich noch nicht sagen. Ihr seht es ja dann selbst.
Ganz genau. Dann würde ich sagen, starten wir. Allerdings vorab natürlich noch dein obligatorischer Hinweis, lieber Sepp, auf unsere sozialen Medien.
Ganz genau. Wir freuen uns wie immer riesig, wenn ihr uns einen Daumen hoch gibt, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ich meine, Manuel und ich haben hier einen Riesenspaß, aber wir hoffen, dass wir euch auch unterhalten. Und wenn euch das Mototainment gefällt, dann hilft uns nicht nur egomäßig dieser Daumen nach oben, sondern natürlich auch YouTube, damit die sehen, okay, da ist Interesse von den Leuten da, das streuen wir, das empfehlen wir denen weiter. Das ist einfach der übliche Kram, den ihr kennt von den sozialen Medien etc. So läuft die Sache heute. Aber wenn euch das Ganze von den sozialen Medien etc. nicht interessiert, der Daumen hoch zeigt uns, dass ihr euch gefreut habt, dass wir das hier gemacht haben. Allein schon dafür sind wir dankbar.
Ja, das stimmt allerdings. An dieser Stelle natürlich auch von mir vielen herzlichen Dank. So, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Der Sepp und ich, wir haben, vielleicht kennst du das natürlich auch schon aus unseren vorherigen Folgen, aber ich erkläre es gerne noch einmal. Der Sepp und ich haben jetzt hier im Hintergrund bereits unser Netflix geöffnet. Wir befinden uns jetzt hier gerade natürlich auf Folge 5 von dem Revelation Cartoon. Und ich werde jetzt von 3 rückwärts runterzählen. Und bei 0 werden der Sepp und ich und dann auch gerne du dann auf deine und auf unsere Play-Taste drücken. Und dann sind wir quasi mit unserer Cartoon-Folge dann alle synchron. Und während du dann die Folge dann anschaust, kannst du nebenher dann hier vielleicht auf deinem Handy, auf deinem Tablet, keine Ahnung, diese Folge jetzt hier mitlaufen lassen und hörst dann passend zu den jeweiligen Szenen, die du gerade siehst, unser Audiokommentar. Genau, eigentlich ganz simpel. Und deshalb würde ich sagen, Sepp, weil es ja schon in Folge 4 so ultra spannend war, legen wir doch los, oder?
Definitiv, auf geht's. Ich kann's kaum erwarten.
Okay, also dann den Mauszeiger auf die Play-Taste positionieren und ich zähle runter. 3, 2, 1, 0.
Tadam. Haha. Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir schon fast durch. Es sind zu wenige Folgen für mich, aber das Finale steht uns da noch bevor.
Absolut.
Sehr interessante, sphärische Melodie zum Anfang und wir sehen es, The Forge at the Forest of Forever ist der US-Titel der Folge. Ja, die Schmiede.
Ja.
Manuel, es beginnt schon sofort tragisch.
Das stimmt, ja. Wir erinnern uns Folge 4, wir haben Orko verloren und jetzt wird dann hier quasi ein Grab kann man ja nicht sagen, aber ein Erinnerungsstein gesetzt.
Ja. Ist natürlich ein bisschen ironisch, dass in diesem, sagen wir mal, Valhalla Eternias, dem Heldenhimmel, ein Erinnerungsgedenkstein für Orko errichtet wird. Ja. Aber ich verstehe die Symbolkraft dahinter, mir gefällt das.
Ja, ich finde auf alle Fälle sehr, sehr stark, dass sogar Evelyn ihren Helm dazustellt, also ablegt und quasi dadurch, finde ich, Respekt zollt.
Finde ich auch. Das ist eine sehr nette Geste, die auch zeigt, dass Evelyn sich wirklich für Orko interessiert hat.
Ja. Und erneut klasses Design von Evelyn mit langen weißen Haaren.
Ich wollte es gerade sagen, wer Tilas Frisur nicht mag, Evelyns Frisur finde ich grandios.
Absolut. Auch Iron Man da, Roboto da.
Ja, du spoilerst schon fast. Das kommt ja noch später.
Das stimmt. Recht. Ich warte auf die Szene, dass das Roboto aufgeht und Tony Stark rauskommt.
Ja. Und wir sehen es auch, der restliche winzige Funken Magie, den die Zauberin vom Orb of Power Evelyn gegeben hat, denn ihr Zepter ist schon fast versiegt. Und wie nebenbei zieht Adam die zweite Hälfte des Schwertes empor.
Naja, warum auch nicht?
Da kommt es schon. Ihr könnt den mächtigen Hero selbst fragen, ob er das Schwert schmieden kann. Hammer! Ja, das ist natürlich jetzt ein interessantes Konzept. Man kommt in den Himmel rein, aber nicht mehr heraus. Das ist natürlich jetzt dann umso spannender. Zum einen, jetzt kommen sie zu jemandem, der ihnen die Schwerthelfen wohl zusammenschmieden kann, aber wie kommen sie dann zurück nach Eternia? Das wird jetzt eine interessante Sache.
Ja, und das stimmt,
wie,
ja.
Und wie in Folge 3 gesagt, Roboto soll das Schwert zusammenschmieden, Hero soll dabei helfen und für die, die es nicht wissen, Hero war ursprünglich schon in den 80er Jahren als Vorfahr von He-Man geplant, nämlich für die Toyline The Powers of Grayskull. Dort sollte er der Held sein. Eine Art Zauberkämpfer oder zaubernder Magier, magischer Zauberer, Kämpfer, wie auch immer man es bezeichnen will.
Genau. Allerdings nicht zu verwechseln mit dem Sohn Hero, den es ja auch mal angedacht war, ne?
Ja, der Sohn von He-Man wäre Hero 2 gewesen.
Genau.
Ja, natürlich ganz klar der Moment, auf den wir eigentlich gewartet haben, wenn Teela Adam konfrontieren kann. Aber sie sprechen sich nicht vollkommen aus. Was natürlich auch klar ist, man möchte das nicht sofort spoilern.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch wieder interessant. Das, was ich vorhin über den Hero gesagt hatte, das wurde im 2000X-Cartoon eingeführt. Da war King Grayskull der Urahn von He-Man. Und King Grayskull sah damals im Grunde aus, wie wenn He-Man nochmal auf Steroiden wäre und nochmal barbarischer und wilder wäre. Das geht schon gut los mit mehreren Skysleds. Und man hat es schon gesehen, ein sogenannter Viking-He-Man, Vikor, auch ein, sagen wir mal, Vorgänger von He-Man, der das Zauberschwert wohl mal gehalten hat und ursprünglich ein Konzept für das, was später zu He-Man Actionfigur geworden ist.
Sehr, sehr schön in dieser Szene eben gerade auch die Hommage an den Motorealfilm mit diesen fliegenden Tellern. Ganz toll.
Oder auch 2000X, da haben sie auch die Flugscheiben benutzt. Genau. Kann man auf beides sehen.
Ich habe tatsächlich als Kind, möchte ich ganz kurz anmerken, das Schild von He-Man genommen, ihn an die Füße gesteckt und dann so getan, als ob er mit diesem fliegenden Teller durch die Gegend fliegt.
Sehr gut. Ja, jetzt sehen wir Hero zum ersten Mal in animierter Form. Aber Das ist tatsächlich was, wo ich ein bisschen erstaunt war. Es soll natürlich lustig aussehen, wie Hiro mit den Schwerthälften steht, die zusammenschlägt und sagt, ja, was soll ich denn damit machen? Das ist, glaube ich, so als Kontrast dazu, dass Andra natürlich Starstruck ist, der legendäre Hiro, und dann ist er doch nicht so groß, wie man denkt.
Ja.
Aber dafür, Manuel, dein Einsatz.
Ah,
oh,
der Arc-Reaktor. Sehr gut.
Ja, das, daran sieht man wieder die Marvel-Fanboys unter den Machern dieser Serie. Ja. Das ist so eindeutig auf Iron Man gemünzt. Ja.
Aber da kommen wir auch später okay, noch was zu etwas. Ja, ja. Ist, das passt für mich, ist nett.
Ja. Ja, das ist natürlich der Vorteil von Andra, die im Grunde so Man-at-Arms in Training fast sein könnte.
Ja.
Ja, Kuduk wurde gerade gesagt, diese Prä-Zauberin. Kuduk Ungol, das ist ein Name aus dem Filmation-Cartoon, die Vorgängerin der aktuellen Zauberin hieß so. Ist hier ein bisschen, sagen wir mal, interessant gemacht, dass sie sehr eigenartig redet und nicht wirklich verstanden wird.
Ja.
Aber ich finde es interessant zu sehen, wie diese ganzen Kämpfer aus früheren Zeiten, so die Helden von einst in diesem Valhalla, im Grunde so ihren sportlichen Freuden und Aktivitäten nachgehen können. Sehr, sagen wir mal, unbesorgt. Das ist natürlich das, was man sich in dem Sinne unter einem Heldenhimmel vorstellen könnte.
Ja, genau. Den ganzen Tag das machen, wozu man Spaß hat. Und das ist letztendlich das, was sie dann auf dem wahren Eternia ja auch getan haben.
Genau. Und hier gerade, Teela hat Adam so geworfen, wie He-Man Teela geworfen hat in einer Rückblende einer früheren Folge.
In den Kampf mit Whiplash.
Genau. Ja, und dort sehen wir Wunder.
Wunder.
Also das, was wir ursprünglich als Savage He-Man kennen, diese mysteriöse Figur mit braunen Haaren, von der niemand bis heute hundertprozentig weiß, wie sie damals erhältlich war. Die wurde ja dann teilweise oft mit der schwarzen Sodek-Rüstung verkauft. Hier ist er auch dabei als einer der, sagen wir mal, He-Männer der früheren Zeiten.
Ja, wäre natürlich noch nett gewesen, wenn er auf einmal in so einen Toast reinbeißen würde.
Genau. Ja, Wahnsinn. King Grayskull auf einem Bayona-Tops, der, sagen wir mal, einen Säbelzahn-Vorfahren von Pantor jagt.
Fantastisch. Oh, ja, da sehen wir auch tatsächlich die technischen Elemente an dem Dinosaurier.
Ja. Hier muss ich sagen, King Grayskull hat die Hautfarbe gewechselt, auch die Farbe seiner Kleidung ist etwas anders geworden. Das 2000X-Wappen ist noch vorhanden. Ich verstehe die Leute, die sagen, ja, warum muss der jetzt ein Farbiger sein, wenn er ursprünglich kaukasisch aussah? Das kann ich auch verstehen. Da merkt man schon, dass die Macher da halt mehr Diversität reinbringen wollten. Mich stört es aber insofern nicht, als dass ich das Design hier sehr schön finde. Er sieht eben nicht aus wie He-Man auf Steroiden, sondern ist ein eigener Charakter durch diese optische Veränderung.
Ja. Das finde ich ja auch eine interessante Aussage, dass Adam hier die Gestalt als Adam gewählt hat. Eigentlich den Schwächling und nicht He-Man.
Ja.
Und das ist ein sehr gutes Zeichen von seiner inneren Einstellung, finde ich, die einfach demütig zu sein.
Ja, absolut. Und das macht ihn so einzigartig. Ich finde, das vergisst man ganz gerne, gerade durch dieses Konzept der früheren He-Man. Was macht unseren He-Man Prinz Adam eigentlich so besonders und aus? Und warum sollte nicht jemand anderes besser sein als er? Aus genau so einem Grund. Er ist so bescheiden, dass er nicht seine stärkere Form haben braucht.
Ganz genau. Das heißt, er könnte quasi auch Mjölnir aufheben und dann wäre er zum Tor.
Könnte man so sagen.
Ach Mensch, ich mache zu viele Marvel-Referenzen hier.
Ja, machen die Macher hier auch. Ich kann auch immer wieder sagen, ich bin von den Hintergrundkulissen so begeistert, wie sie die Eternia-Türme mit dem Schienensystem reingemacht haben. Mir fehlt jetzt nur noch ein gigantisch großer Manuel, der aus Versehen drauffällt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war eine Geschichte. Aber die erzähle ich den anderen Mal.
Ja, wer die nicht kennt, in unserem Podcast Das Jemänische Quartett wird es erzählt.
Genau.
Aber wir lenken hier von den interessanten Szenen ab. Ja. King Grayskull sagt, tot fühlt er sich lebendig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Himmelsdimension.
Ja.
Ja, das ist natürlich Das ist ganz klar. Dass Thieler immer noch Adam Grollt, ist logisch, weil es steht nach wie vor im Raum, dass sie natürlich von ihrem, im Grunde ist sie mit Adam ja aufgezogen, von ihrem fast schon Bruder im Geiste, von ihrem besten Freund und natürlich auch von He-Man, den sie bewundert hat, den sie ja, je nachdem, wie man es sehen will, sogar geliebt hat, hinters Licht geführt wurde. Darüber kommt man nicht so schnell hinweg.
Ja, ja, ich finde, das macht es wirklich realistisch. Also ich fände es tatsächlich blöd, wenn das nach so einem enormen Bruch, den sie für sich so wahrgenommen hat, nach quasi eine Tour durch den Dschungel alles wieder in Ordnung wäre. Das finde ich jetzt wirklich passend und verleiht dem wirklich Tiefe. Ähnlich der Szene mit Man at Arms in Folge 3 war das, glaube ich, dass er nochmal auf Knien geht und Thieler um Vergebung bittet.
Genau so sehe ich das auch. Und die Zeit heilt alle Wunden, aber gerade jemand in Thielers Alter, ich würde mal sagen, die werden so Mitte 20 gewesen sein, ist das auch verständlich, wenn jemand lange einen Groll hegt. Aber jetzt geht es allmählich los. Jetzt wird Roboto energized
mit dem Orb of Power. Jetzt hat er alle Infinity-Steine und jetzt kann er nur noch snappen. Oh nein, nicht schon wieder.
Großartig. Ja, aber natürlich eine schöne Idee, den Zentralturm so umzubauen, dass der jetzt als Schmiede dient und zugleich damit die ja nun wirklich gewaltigen magischen Kräfte, die durch das Schmieden wieder zurückgeholt werden sollen, ins Schwert in Zaum halten kann. Und Manuel, wieder dein Einsatz. Du hast vorhin schon gesagt, Marvel, jetzt geht es hier los.
Sind wir natürlich hier in Iron Man 1, quasi in der Höhle, wie der erste Anzug geschmiedet wird.
Genau. Aber deswegen ist Roboto auch in der Truppe dabei. Er kann dieses Schwert jetzt als einziger schmieden, wo jeder Mensch sofort hinüber wäre.
Absolut. Macht Sinn für mich. Absolut. Und natürlich die Erklärung, warum weiß Roboto das? Klar, weil er natürlich letztendlich ein Klon, in Anführungszeichen, von Man-at-Arms ist.
Ja, den jungen Man-at-Arms hat er drin. Und wir wissen, für den 2000X-Kanon war ursprünglich gedacht, dass Man-at-Arms ein neues Zauberschwert für Prinz Adam schmieden würde, nachdem Skeletor das echte Schwert an sich gebracht hat. Schöne Referenz. Und jetzt kommt hier natürlich der große Moment, die, sagen wir mal, Aussprache zwischen Adam und Thieler.
Ja.
Ja, finde ich toll. Genau das ist es. Thieler konnte nicht einmal jemandem konkret die Schuld mehr geben, weil sie natürlich zugleich auch noch getrauert hat um Prinz Adam. Mhm. Und Adam sagt es, ich war immer ich. Toll.
Ja. Finde ich toll. Ganz toll dargestellt.
Ja. Ich finde es wirklich auch interessant, wie hier Andeutungen gemacht werden, die möglicherweise auch noch für die weitere Zukunft sogar noch hinführen könnten.
Das verwundert mich jetzt, dass er das weiß, weil er vor wenigen Minuten gesagt hat, er kann nicht zurück.
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich auch gestockt habe. Okay, vielleicht können die Toten wieder zurückkehren, aber für die, wenn die Lebenden nach Preternia kommen, ist es für die vielleicht nicht so leicht. Aber auch natürlich sehr schön zu sehen, Adam ist tot und hat natürlich gedacht, okay, er hat den finalen Kampf Skeletor besiegt, er hat Eternia gerettet, alles Weitere werden jetzt die Zurückgebliebenen erledigen können und merkt, oh, er hat doch kein heiles Eternia zurückgelassen.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ich würde doch schon sagen, natürlich, dass Adam tot ist an diesem Moment. Mossman ist tot, deshalb ist er auch hier. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen wundert, das habe ich jetzt in unserer letzten Folge, in Folge 4, schon am Ende ein bisschen angedeutet gehabt, die Frage, die ich gerne stellen möchte. Wenn Orko tot ist, wo ist er dann? Dann müsste er doch hier sein.
Tja, das ist die Frage. Ist Orko vielleicht woanders gelandet, weil er kein Eternianer ist? Oder ist Orko vielleicht gar nicht tot? Bam, bam, bam!
So sieht's aus.
Ja, aber auch sehr schön. Mossman wird ja im Original von Alan Oppenheimer gesprochen.
Oh, ja, genau.
Des Filmation Cartoons fand ich auch sehr stark als Leistung.
Ganz toll. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Absolut. Und auch hier wieder, ich war nie jemand, der Mossman so über alle Maßen hinweg gefeiert hat, aber Mossman hat für mich hier mit wenigen Szenen an Gewichtung gewonnen.
Entschuldige, ich muss es nochmal sagen. Auch der Soundtrack an dieser Stelle erinnert mich an Iron Man. Aber das stört mich nicht. Ich find's richtig gut.
Ja, tolle Sache. Wie das auch dargestellt wird, wie Robotum hier das schmiedet. Natürlich ist es ein bisschen, sagen wir mal, vereinfacht dargestellt, aber nichtsdestotrotz diese gewaltigen Energien, die sich hier entfalten, grandios. Die Waffen, die werden schon fast zu Energiewaffen aus ihrer physischen Form heraus.
Oh, sehr schön hier das Tor von Eternia.
Oh ja. Da hätte ich schon Lust, ein Eternia-Playset mit diesen Leuchteffekten zu haben.
Ich glaube, das habe ich mal in Fandom mal gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher.
Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich super interessant. Wir haben hier keine verschiedenen Stockwerke. Es ist ein Turm von unten nach oben, so à la Ortank von Herr der Ringe. Aber ist natürlich ungeheuer effektvoll.
Super. Oh, sehr schöner, großer Auftritt von Roboto.
Ja, auch wie in seinem Display dargestellt wird, dass er selber einen kritischen Zustand erreicht und bald soweit ist, dass auch er aufgibt.
Das mag ich auch sehr, die Sicht von innen quasi, wie beim Terminator. Ja. Finde ich toll. So, und da ist es.
Das Zauberschwert. Eine schöne Form, finde ich.
Das stimmt. Und stell dir mal vor, jetzt wäre auf einmal auf dem Zauberschwert vorne ein Diamant drauf.
Ja. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Hat man natürlich schon erwartet, dass Roboto da nicht ungeschoren davon kommt. Genau. Aber trotzdem eine tolle Szene. Genauso ist es jetzt natürlich so, gut, das Schwert ist da, aber jetzt kommt auch gleich wieder ein ungeheuer starker Moment, der natürlich ungeheuer auch an Androiden wie Data von Star Trek erinnert.
Ja. Sensationell.
Das toll. Auch schon. Roboto nennt Man at Arms Vater.
Ja. Ja, hat der Datas Tochter ja ihn ja auch so genannt. Also.
Ja, richtig, richtig. Und das ist hier natürlich auch sehr stark, um zu zeigen, Roboto hat selbst auch geglaubt, er hätte keine Gefühle, aber Man at Arms hat ihn besser konstruiert, als er selbst gedacht hätte. Roboto ist doch zu Gefühlen fähig. Ja. Weil er durchaus Angst vor dem Tod hat.
Ja. So. Auch da natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu Iron Man im Endgame. Der Arc-Reaktor erlischt und das ist letztendlich das Zeichen dafür für den Tod.
Ja, natürlich. Aber auch ohne die, sagen wir mal, Marvel-Referenzen, die man da drin sehen kann, wirklich sehr starker Moment. Und dann der Wechsel. Man hat kaum genug Zeit zu sagen, oh schade, Roboto war ein toller Charakter und der ist jetzt auch weg. Da kommen wir schon zum Grayskull Tower. Übrigens auch da wieder, finde ich sehr schön dargestellt, wie sie wirklich das Gittertor auch mit einfließen lassen haben. Das ist schon großer Fanservice. War das Foreshadowing, Manuel?
Wer weiß.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, an dem sie mit uns spielen. Es könnte natürlich auch nach Adam noch einen He-Man geben, aber wir wollen natürlich unseren He-Man haben. Ja. Und ich finde es so toll, dass Adam, auch wenn er weiß, er wird möglicherweise oder wahrscheinlich nie mehr in diesen Heldenhimmel zurückkehren, sagt, das ist nicht wichtig. Wenn Eternia immer noch in Gefahr ist, dann komme ich mit. Und tue alles in meiner Macht Stehende, um Eternia zu retten und zu beschützen. Das ist ein wahrer Held.
Absolut, was wiederum sein Wesen halt auszeichnet.
Genau. Ja, ich muss sagen, die zurückgebliebenen Helden, mal abgesehen von King Grayskull, wirkten die auf mich, sagen wir mal, nicht ganz so heroisch und stark und auch vor allem klug, wie ich erwartet hätte, aber... Das ist jetzt vielleicht eher Nitpicking. Ja, und Adam wird sofort in das neue Eternia hineingeworfen.
Ist
wir
halt
haben ihn schwierig. Wieder bei den Lebenden.
Absolut. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz. Ist natürlich ein bisschen schwierig, jedem Charakter Screentime zu geben von den He-Man-Vorgängern, um denen eine gewisse Tiefe zu verleihen. Von daher haben wir sie vielleicht jetzt hier etwas unglücklich erwischt, sage ich jetzt mal.
Ja, und letzten Endes, die Folgen sind halt nicht so lange. Die dauern keine Stunde, sondern eine knappe halbe Stunde. Genau. Aber schön, dass sie auch wieder aufgegriffen haben, den, sagen wir mal, Subplot mit dem Triklops-Kult, beziehungsweise Tech-Kult. Ja. Und hier, einer meiner Lieblingsmomente
wieder. Hammer.
Badass at Arms mit dem Mega.
Aber sowas von, ey.
Oh, ich möchte eine Figur von ihm mit dieser Waffe.
Ich möchte eine Figur mit ihm, mit diesem Bart. Der Typ toll. Ist der Knaller, ey. Echt.
Wahnsinn. Und da.
Ah, ich feiere die Rotons, die sehen so geil aus.
Wirklich toll. Gefällt mir. Ich fand auch schon vorhin auf Preternia die Sky Slats genial umgesetzt und die Rotons finde ich auch toll.
Ja.
Und hier, das alte Trio kommt wieder zusammen und das war ein Moment, da ist mir Pippi in die Augen gekommen.
Schön.
Cringer und Adam wieder vereint. Jetzt fehlt nur noch Orko.
Ja.
Und man merkt auch schon irgendwo dieses Gefühl, Adam ist wieder da, man hat so das Gefühl, jetzt kittet sich alles so subtil Stück für Stück wieder.
Ja. So, und das ist seine Aufgabe. Hol die Kraft zurück.
Ja.
Und die Sorceress als alte Frau.
Ja. Auch hier die alte Frau, ich habe es schon mal gesagt, erinnert mich sehr stark an den Film.
Absolut, genau, dort haben wir auch die Szene.
Das hast du sehr gut gemacht, Thieler. Jetzt lass dir mal wieder die Haare wachsen.
Ja,
sehr schön.
Wer kennt also, das ist natürlich, nicht,
ne? Ja, und das ist natürlich wunderbar aufgebaut, dass jetzt Adam da ist, um Eternia zu retten. Adam, und nur er hat die Kraft. Er ruft die Macht von Grayskull an. Und dort holt er mit dem Zauberspruch die Magie wieder zurück nach Eternia.
Und da kommt der Magical Orb.
Genau, der bildet sich wieder. Und jetzt kann auch die Zauberin wieder zu ihrer alten Kraft zurückkommen. Man sieht, die Zauberin und Man-at-Arms, alte Freunde.
Ja.
Oder vielleicht sogar mehr.
Das stimmt, ja.
Sehr schön gemacht, optisch. Toll. Und ich finde auch die Verwandlungssequenz von Adam, die hat auch so gewisse leise Shiva-Anleihen. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber...
Ja.
Ah, schön, wie durch die Magie wieder alles zum Erblühen kommt.
Das Leben kehrt zurück auf den Planeten.
Ja.
Und damit leuchtet auch ihr Stab wieder von Evelyn, genau.
Genau. Und wir haben wieder das Castle Grayskull, wie wir es kennen. Triklaus mit dem Teleskop in seinem Visor. Auch sehr schön, wie Triklops dann seine Tech-Sekte oder seinen Kult wieder zurückschickt.
Oh, was passiert jetzt?
Oh ja. Der Havoc-Staff bildet sich wieder.
Hast du den Gesichtsausdruck von Evelyn gesehen?
Ja, da war sie selbst gestorben.
Ach du meine
Güte. Und was für ein Moment.
Boah, ich war geschockt, wo ich das erst einmal gesehen habe.
Wahnsinn. Ich hätte wirklich nicht gedacht, Skeletor kehrt zurück, ganz klar, aber ich hätte nicht gedacht, dass Skeletor sich in Evelyns Zepter befand. Ich dachte, er wäre im Widderstab drin.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht.
Wahnsinn.
Das heißt, was ist dann in Folge 1 passiert? Beziehungsweise, da lass uns lieber vielleicht im gleichen Nachgang mal drüber sprechen.
Jetzt auf jeden Fall hat Skeletor das Zauberschwert in Händen.
Und das ist auch eine Tatsache, die ich nie so gesehen habe, aber sehr interessant und gut finde, dass derjenige, der das Schwert hat, kann die Macht beschwören.
Ja. Das gab es ja auch nicht in jedem Canon so. Bei den Ladybird-Büchern konnten die Bösewichte das Schwert nicht da mal anrühren. Aber es ist natürlich interessant, das Konzept zu sehen. Ja, wenn das Zauberschwert in falsche Hände gerät und derjenige weiß, was er damit zu tun hat, dann wird das gefährlich. Und hier, toller Moment. Nach allem, was wir mit Evelyn erlebt haben, nach allem, was sie gesagt hat, dass sie eigentlich selbst Meister des Universums hätte sein können, doch nur dem Kerl hinterhergerannt ist. Der Kerl ist wieder da. Und man hat gesehen, sie ist selber nicht so hundertprozentig glücklich, aber sie und Beastman schließen sich Skeletor wieder an.
Absolut. Also ich finde, du hast schon sehr deutlich die Zweifel in ihrem Gesichtsausdruck gesehen, aber letztendlich dann doch für Skeletor entschieden.
Ja. Und das passt natürlich auch dazu, was wir gesagt haben mit diversen Referenzen. Skeletor stellt sich Andra vor und erklärt, mit so einem Gesicht wie seinem ist er dazu verdammt, ein einsames Leben zu führen. Ja. Das ist natürlich auch etwas, das im Film auch, sagen wir mal, in einer fast Nebenszene eine Bedeutung hat, als er mit der Zauberin geredet hat und sie gefragt hat, ob die Einsamkeit des Guten mit der Einsamkeit des Bösen ähnelt. Mhm. Ja, und Skeletor ruft die Macht von Grayskull an. Wenn er nicht als Mensch akzeptiert wird oder als Mann, ist der Skelle God.
Absolut. Auch das Ende gerade finde ich eine schöne Hommage an den Realfilm. Auch dort wurde er über Schloss Grayskull quasi überlebensgroß projiziert.
Ja, genau. Also es gibt so viel zu reden über diese Sequenz. Wir sind kaum hinterhergekommen, wie ihr gehört habt. Aber letzten Endes, das, was wir schon als Actionfigur vorher gekannt haben, leider ein etwas unglücklicher Spoiler von Mattel, sehen wir hier als großen Cliffhanger der 5. Folge. Skeletor hat gerufen bei der Macht von Grayskull, ich bin die Kraft, wird zu einem Gottwesen. Und das ist natürlich ein Hammer, denn jetzt wird es interessant, was als nächstes geschehen wird. Prinz Adam, vielleicht tot. Ich würde behaupten, Kevin Smith hat das eher bewusst etwas provokant und salopp gesagt. Ich glaube, er ist schlichtweg schwer verletzt. Was wird jetzt geschehen? Jetzt geht es mehr denn je um das Schicksal von Eternia.
Absolut. Auch da natürlich eine kleine Marvel-Referenz. Wir erinnern uns an Infinity War auf Titan. Da wurde Tony Stark, ich würde sogar sagen, exakt an der gleichen Stelle verletzt wie Prinz Adam jetzt hier. Und er hat letztendlich auch überlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Adam jetzt ja auch überleben wird. Und ich denke, da wird es dann weitergehen, dass dann quasi das Blatt jetzt hier gewendet wird, also nicht die Guten herrschen und Skeletor versucht, König von Eternia zu werden, Herrscher von Eternia zu werden, sondern er hat es tatsächlich geschafft. Und damit, glaube ich, könnten die Guten dann eine ähnliche Rolle einnehmen wie die Guten auf Etheria. Sie werden Rebellen und versuchen natürlich, das Blatt wieder zu wenden.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Überlegung, die ich habe. Ich kann mir jetzt auch das Szenario vorstellen, dass sie jetzt in den nächsten Folgen das machen werden, was eigentlich für den 2000X-Cartoon bzw. Relaunch damals von den Four Horsemen gedacht war, die das Szenario eigentlich in einer Zukunft spielen lassen wollten, wo Skeletor das Schwert der Macht hat und über Eternia herrscht. Prinz Adam braucht ein neues künstlich geschaffenes Zauberschwert, um sich überhaupt noch verwandeln zu können. Und er und die Masters sind im Grunde, ja, Vogelfreie, die im Widerstand jetzt kämpfen müssen. Genau. Und vielleicht kommt es dazu. Ich bin mal gespannt. Ich glaube auch, dass sie es jetzt noch ein bisschen hinauszögern werden, nicht sofort in Folge 6 Prinz Adam wieder zu He-Man machen werden, sondern das wird jetzt noch ein bisschen weitergespielt. Vielleicht, was ich potenziell als Risiko erachte, vielleicht bringen sie auch noch einen neuen Charakter, der zu einem Nachfolger von Adam als He-Man werden könnte. Das fände ich schwierig. Ich fände, jetzt kann man das zu dem Punkt allmählich aufbauen, dass man merkt, okay, auch wenn wir He-Man jetzt noch nicht in jeder der nächsten Folgen haben werden, aber der Weg führt jetzt wieder dahin.
Ja.
Das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg. Aber ich fände es auf jeden Fall ein ungeheuer spannendes Szenario, jetzt zu erleben, wie die Masters in absoluter Unterlegenheit erstmal gegen Skeletor als neuen Herrn von Eternia oder Herrn des Universums einen Weg finden müssen, sich zu behaupten.
Absolut, ja. Also ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, wie das an der Stelle dann weitergehen wird. Ich schaue gerade, habe gerade einen Blick auf unsere Uhr. Ich würde noch sagen, lass uns noch mal 2-3 Minuten über einen Punkt sprechen. Und zwar, was denkst du, ist genau in Folge 1 passiert mit Skeletor, dass er jetzt in Folge 5 quasi aus dem Stab von Evelyn herauskommt? War das alles Kalkül? Was ist da in Folge 1 deiner Ansicht nach passiert?
Es wird ja in Folge 5 erzählt, Skeletor erzählt es ja selbst, als die Macht des zerschlagenen Orbs drohte ihn zu vernichten, hat er sich selbst oder seine Essenz in Evelyns Zepter geflüchtet. Das ist tatsächlich wohl der Punkt gewesen. Skeletor hat diesen Orb eigentlich zerschlagen in Folge 1, um an die Macht von Grayskull zu kommen, an die Macht der Kugel. Hat sich dabei verkalkuliert, sagen wir es mal so, und hat dann festgestellt, jetzt werde ich hier gerade vernichtet. Und in allerletzter Millisekunde hat er sich dann auf magischem Weg in das Zepter hineingerettet. Aber dadurch, dass die ganze Magie Eternia verlassen hat, bis auf kleine Reste, war es ihm selbst nicht möglich, sich wieder neu zu materialisieren. was ihm jetzt erst gelungen ist, als die Macht nach Eternia zurückgekommen ist. So würde ich es interpretieren. Nicht ganz ohne Schwächen, es ist natürlich auch ein bisschen gewollt, sagen wir es mal so. Aber gut, Suspend Your Disbelief ist meiner Meinung nach hier nicht so hart. Das kann man schon, zumindest fällt es mir leicht, das zu akzeptieren.
Ja, das finde ich gut. Also ich wollte tatsächlich gerade die Frage stellen, warum hat er sich dann nicht, sage ich jetzt mal, direkt danach wieder retransformiert? Aber das erscheint mir schon sinnig, dass ihm da quasi dann die Energie letztendlich fehlte. Weil das, was er getan hat, basiert ja auch letztendlich auf Energie und nicht auf Technik. Und wenn die Energie nun mal weg ist, ist die Energie nun mal weg. Und das ergibt dann tatsächlich Sinn. Also das finde ich eine gute Erklärung und top, sehr schön. Das beruhigt mich, sag ich jetzt mal. Ah, wunderbar. So, wir sind tatsächlich erst einmal am Ende angekommen. Wir haben jetzt tatsächlich alle 5 Folgen geschaut. Ich könnte noch 20 weitere gucken. Ach Quatsch, doch 100 weitere gucken. Aber ein bisschen müssen wir noch warten, bis die nächsten 5 Folgen kommen werden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht ganz sicher, wann das sein wird. Aber wir sind immer gute Dinge, dass es nicht mal allzu lange dauern wird. Und dann freuen wir uns schon, Sepp, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, dass wir mit dir dann hier die nächsten 5 Folgen als Audiokommentar aufzunehmen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, lieber Zuschauer, dir auch, während du die Folge geschaut hast, hier uns ein wenig beim Nerd-Gequatsche zuzuhören, vielleicht die ein oder andere Info für dich rauszuziehen. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt, glaube ich, am Ende angelangt, Sepp, oder haben wir noch irgendwas?
Ich denke schon, dass wir jetzt am Ende sind. Ich sage es bei jeder unserer Audiokommentaraufnahmen, wir könnten noch ewig weiterreden, aber irgendwann soll ja auch mal Schluss sein. Bringt dir nichts, jetzt noch länger über die Folge zu reden, als sie länger gelaufen ist. Und zumindest in diesem Format nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ich habe es schon mal gesagt, Daumen hoch, aber auch gerne Feedback geben, wenn ihr gerne mehr in dieser Richtung hören wollt von uns. Ich glaube, Manuel, wir haben schon irgendwo Blut geleckt. Das hat uns ziemlich Spaß gemacht. Und liebe Hörer, wenn euch das auch Spaß gemacht hat, sagt es uns. Dann wissen wir, dass wir da gerne was weitermachen können. Dann bemühen wir uns bestimmt. Es gibt ja nicht nur die Revelation-Serie, es gibt ja noch genug anderes Material. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten 5 Folgen dieser Serie. Ich freue mich auf die nächsten Audiokommentare mit meinem Kollegen, dem Manuel. Ja, es war auf jeden Fall eine absolute Freude, diese Folgen hier durchzusprechen.
Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, und an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Daumen nach oben, für deine Kommentare hier direkt unter dem Video und natürlich herzliche Einladung, planeteternia.de zu besuchen. Das Zentrum des Universums sozusagen. Und da gibt es noch sehr, sehr viel Content rund um die Masters. Ja, quasi fast täglich, würde ich mal fast behaupten. Und ja, ich denke auf alle Fälle, dass sich ein Besuch lohnen wird. Gut, das wär's dann von meiner Seite aus. Ich sage an dieser Stelle wie immer, mach's gut, tschüss und bis dann.
Vielen Dank, dass ihr das wieder mit uns mitgemacht habt hier. Tschüss, bis bald und gute Reise.